Stephanus wird wegen dieser zutiefst biblischen Rede am Ende gesteinigt. Trotzdem reißt ihm der Herr den Himmel auf und er weiß, zu wem er geht, als er sterben muss. Er wird der erste Märtyrer der jungen christlichen Gemeinde, hingerichtet von den eigenen Leuten, die die Wahrheit nicht ertragen wollten. Und auch Paulus hatte sich das damals mit Genugtuung angesehen und wurde ja dann zum Mitinitiator der ersten großen Christenverfolgung unmittelbar nach dem Tod von Stephanus, was er dann später noch bitter bereuen wird. Aber auch da macht Jesus aus dieser schlimmen Verfolgung am Ende die Verbreitung seiner Gemeinde. Von Stephanus erfahren wir gar nicht so viel. Er war zum Diakon für die schnell wachsende Gemeinde in Jerusalem gewählt worden. Und weil es da Streit gab, wegen einiger Witwen von Judenchristen, die aus griechischsprachigen Provinzen kamen, da gab es Stress, weil die nicht gescheit versorgt wurden. Und die 12 Jünger überlegen, wie sie dieses Problem lösen können, inklusive dem nachgewählten Matthias übrigens. Waren diese 12 Jünger damals die Ältesten der Gemeinde und sie überlegen mit den Leuten zusammen, mit den anderen Gemeindegliedern, wie sie die Lage verbessern können. Die Lösung ist die Wahl von 7 Diakonen. Und zu denen gehörte auch Stephanus. Sie haben diese Diakone gewählt, damit die Jünger als Gemeindeleiter ihre Hauptaufgabe weiter nachgehen konnten, nämlich als geistliche Lehrer und Beter und Leiter, während die praktische Versorgung durch diese Diakone und Gemeindehelfer dann besser sichergestellt war. Interessant sind die Kriterien für die Auswahl zum Diakon. Das waren nämlich nicht in erster Linie praktische Kenntnisse, sondern eigentlich waren es soziale und vor allem geistliche Qualitäten. Und die hatte Stephanus, ganz unbestritten. Er war vom Heiligen Geist erfüllt, so heißt es, und deshalb auch mit dem Wort Gottes sehr vertraut. Wir können daraus ableiten, dass Diakonie im ursprünglichen Sinn eigentlich immer auch eine biblische Theologie als Grundlage braucht. Das eine geht nicht ohne das andere. Weil Gottes Wort und Geist auch und gerade das diakonische Handeln schließlich maßgeblich bestimmen sollen. Wir haben es gerade gehört. Lasst uns lieben mit der Tat und mit der Wahrheit. Hier ist nicht davon die Rede, dass man nichts mehr sagen soll über Jesus, sondern dass man die Wahrheit sagen soll, statt einfach nur daherzureden. Und ich finde das sehr wichtig. Der Glaube der Gemeinde ist die Voraussetzung auch für den tätigen Dienst. Und es muss uns in der Gemeinde am Herzen liegen, dass der Glaube von uns allen, von allen Mitarbeitern fest wird und fest bleibt. Das geht nicht ohne die Verwurzelung in der Heiligen Schrift. Stephanus war da drin ein Vorbild, voller Gnade und Kraft. Er tat sogar Zeichen und Wunder, das wird berichtet. Und vor allem konnte er als Diakon auch überzeugend von Jesus reden. Die Folge war, die Gemeinde wuchs immer weiter. Und wie so oft regt sich genau da, wo es gut läuft, dann der Widerstand. In diesem Fall kam er von Juden, die Jesus strikt ablehnten. Es waren auch ehemalige Diaspora-Juden, so nennt man die, aus verschiedenen Provinzen. Und die hatten in Jerusalem so ihre eigenen Synagogengemeinden. Die hatten auch inzwischen eine gewisse Prägung entwickelt, sehr strenggläubige Juden, darunter sogenannte Libertiner, das waren ehemalige römische Kriegsgefangene und Sklaven und deren Nachkommen, Kyrenäer und Alexandriner aus Nordafrika, dazu Juden, so übrigens wie auch Paulus aus Zilizien oder aus Kleinasien, etwas westlich davon. Die waren alle stark hellenisiert, sagt man, griechisch geprägt. Aber ähnlich wie die Pharisäer vertraten sie eine radikale Einhaltung des Gesetzes von Mose, so wie es ihrer Meinung nach gedeutet werden musste. Und der besondere Stress, den die Gemeinde Jesu mit diesen Leuten hatte, zieht sich übrigens durch die ganze Apostelgeschichte. Wer die letzten Wochen gelesen hat in der Bibellese, Er weiß, dass sie immer wieder an verschiedenen Stellen auftauchen. Hier war der Dienst von Stephanus der Auslöser. Und es war hier nicht nur der Dienst in der Gemeinde, den er tat, sondern das Problem war, dass er auch evangelisierte. Der Stein des Anstoßes war ganz ähnlich wie heute nicht das soziale Engagement. Das wird immer gern gesehen, auch von Christen, sondern der Stein des Anstoßes war, dass er im Namen Jesu unterwegs war und kompromisslos für den Glauben an ihn war. Selbst jüdische Priester fanden da zum Glauben und das war den jesusfeindlichen Juden ein Dorn im Auge. Es kam dann zum theologischen Streit mit Stephanus, aber der war so wortgewandt, dass selbst diesen schriftgelehrten Juden die Argumente in der Diskussion ausgingen. Und dann, ihr kennt das, wurden die üblichen fiesen Tricks angewendet, um ihn auszuschalten, um ihn mundtot zu machen. Womit die Juden damals sehr daran erinnern, an die, die vorher versucht haben, Jesus aus der Welt zu schaffen. Hetze gegen Stephanus, falsche Zeugen vor dem Hohen Rat. Ihm wird das Wort in den Mund rumgedreht, bis Stephanus schließlich verhaftet wird. Aber dann beim Verhör durch den Hohen Priester gibt Stephanus nicht klein bei, sondern er hält spontan eine gigantische Verteidigungsrede. Für unsere Begriffe beim Bibellesen auch gigantisch lang, aber wenn ihr die mal am Stück durchlest, seid ihr eigentlich in 10 Minuten fertig. Ja, so groß war die gar nicht in der Länge, aber sehr, sehr tiefgründig. Er erzählt im Grunde das Alte Testament nach und entkräftet dabei einen Vorwurf, wegen dem er angeklagt war, nämlich, dass der Glaube an Jesus Mose widersprechen würde. Wir sehen übrigens dabei, dass Stephanus eine Weisheit und einen Durchblick hat, wie Jesus es seinen Jüngern schon vorher angekündigt hatte. In Lukas 21 können wir das nachlesen, ab Vers 12. Da sagt Jesus, bevor es losging mit dieser ganzen Gemeindegeschichte und auch der Verfolgungsgeschichte, man wird euch Gewalt antun und euch verfolgen. Man wird euch an die Synagogengerichte ausliefern und ins Gefängnis werfen. Vor Könige und hohe Regierungsbeamte wird man euch stellen, weil ihr euch zu mir bekennt. So werdet ihr als Zeugen für mich eintreten. Und jetzt kommt's, denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, die kein Gegner widerlegen kann. Und ich werde euch Weisheit schenken, der niemand widerstehen kann. Und jetzt lesen wir hier diese Rede von Stephanus mal stückweise nach. Und ich muss dann immer wieder mal ein paar Kürzungen vornehmen. Aber wie gesagt, lest es gerne zu Hause nochmal komplett. Ich nutze dazu die Basisbibel. Es beginnt in dem Vers 1, wo der Hohepriester Stephanus mit den vorgebrachten Anschuldigungen konfrontiert. Ist das wahr, fragt er, ist das wahr, dass du dich auf die Seite Jesu stellst und damit das Gesetz von Mose angreifst? Ist es wahr, dass du uns, wie Jesus ja auch schon vorher, sogar die Zerstörung unseres heiligen Tempels androhst? Also die Stimmung war hier komplett geladen. Trotzdem beginnt Stephanus sehr respektvoll, sehr liebevoll. Das ist vielleicht auch mal ein Tipp für uns, wenn wir so richtig auf 180 sind, dann lass uns erstmal ein Gebet sprechen und Jesus darum bitten, dass er uns diese innere Ruhe gibt, dass wir unseren Gegnern gegenüber auch liebevoll und respektvoll bleiben. Er beginnt seine Verteidigungsrede, ich glaube, das kommt ziemlich selten vor in der Geschichte der Gerichte auf dieser Welt. Ihr Brüder und Väter, hört mich an. Gott, dem ihr gebührt, erschien unserem Stammvater Abraham, als der noch in Mesopotamien lebte. Und so weiter. So beginnt er. Man beachtet, dass Stephanus hier die gemeinsame Herkunft betont. Wenn er unser Stammväter sagt, dann erinnert er seine Anträge daran, dass sie doch in einem Boot sitzen, dass sie miteinander zu dem Volk der Verheißungen Gottes gehören. Und dann beschreibt Stephanus, wie Gott Volk und Land durch Abraham verheißt und die Erfüllung ihren Lauf nimmt. Wir springen hier gleich mal zu Vers 8 weiter. Stephanus sagt, Gott schloss mit Abraham einen Bund. Dessen Zeichen war die Beschneidung. Abraham bekam seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn am 8. Tag nach der Geburt. Genauso macht es Isaak mit Jakob. Und ebenso Jakob mit seinen Söhnen, den 12 Stammvätern, den Stammvätern Israels. Stephanus zeigt hier schon im ersten Teil seiner Rede, dass das Vertrauen auf Gott eigentlich die Linie ist, die Abraham mit Jakob verbindet und die dann sogar auch schon auf Mose hindeutet und weiterleitet. Es ging Gott mit seinen Verheißungen von Anfang an darum, dass sich diese Linie des Vertrauens, so könnte man das nennen, dass sich diese Linie des Vertrauens weiter fortsetzt, in den Gott, der herausruft, der befreit und der rettet. Nach Jakob, der dann zu Israel wurde, folgt dann eine längere Passage zu Josef. Kleiner Werbeblock. Wir wollen in den nächsten Wochen uns den Josef mal genauer anschauen in den Predigten. Und deswegen halte ich mich jetzt hier mal etwas zurück. Aber wir gehen weiter bis zu diesem Punkt, wo eine zweite Hauptaussage in der Argumentation von Stephanus auftaucht. Und zwar sagt er da in Vers 9, die anderen Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott stand ihm bei und rettete ihn jedes Mal, wenn er in Not war. Das ist jetzt ein erster Wink mit einem vielleicht noch kleinen Zaunfall für die Juden. Josefs Brüder waren neidisch und lehnten ihn ab. Ihn, den Gott zum Retter und Verheißungsträger für seine Familie bestimmt hat. Neid und Ablehnung. Da muss es irgendwie klingeln bei diesen Juden, weil das war schon die ganze Zeit der Grund, warum sie gegen Jesus waren, warum auch kurz zuvor Petrus und ihre Apostel schon verhaftet wurden, die dann durch ein Wunder, durch einen Engel befreit wurden. Und nur wegen Gamaliel ging es nochmal gut. Aber jetzt haben sie wieder einen geschnappt. Ja, jetzt haben sie Stephanus auf dem Kicker. Aber Gott hat gegen alle Widerspenstigkeit Israels die Geschichte gelenkt. Und zwar bis hin zum endgültigen Retter, dem jetzt Stephanus dient. Und so wird auch niemand das Wachstum der Gemeinde verhindern können. Das können sich die Ankläger abschminken. Das ist eigentlich die Zielrichtung in Stephanus' Rede. Vertrauen in oder Ablehnen von Gottes Rettungsplan, das ist die Kernfrage, um die hier geht. Nach Abraham, Jakob und Josef kommt Stephanus deshalb ab Vers 17 ausführlich auf den zu sprechen, den seine Ankläger besonders schätzen, auf die, wen sie sich ständig berufen, auf Mose, dem das Gesetz am Sinai gegeben wurde. Ja, auch dieser Mose sollte ja mal zum Befreier Israels werden. Das hatte Gott aber schon mit Abraham vorbereitet. Und nur das sollen jetzt die Zuhörer von Stephanus endlich begreifen, war ja mit Mose nicht Schluss. Gottes Rettungsplan hört ja mit Mose nicht auf, sondern es geht weiter. Es geht weiter mit David und Salomo bis zu Jesus. Und die Stammväter Israels und die Propheten Israels sind nur Zwischenstationen auf dem Weg zur endgültigen Erfüllung der Verheißungen, die schon Abraham gingen durch den Messias. Nur Jesus konnte dem Mose von Gott gegebenen Gesetz vollkommen gerecht werden. Und zwar als hoher Priester und gleichzeitig als makelloses Opfer zur Sühnung der Sünden. Kapiert's doch, hoher Rat, lieber hoher Priester, so scheint Stephanus zu hoffen, dass alle Rettungstaten Gottes im Alten Testament in einer noch viel größeren Rettungstat durch Jesus gipfeln sollen. Kapiert, dass Mose nicht das Ziel, sondern eine wichtige Durchgangsstation im Hinblick auf den Messias war. Und deshalb wird Mose noch nicht abgewertet von Stephanus und der christlichen Gemeinde, sondern Mose wird aufgewertet. Das ist der Grund, weshalb Stephanus hier mit seinen Anklägern am längsten über Mose spricht. Wir lesen mal ab Vers 17, jetzt eine längere Passage. Stephanus, dann war es soweit. Gott wollte das Versprechen einlösen, das er Abraham gegeben hatte. Inzwischen war unser Volk gewachsen und hatte sich in Ägypten ausgebreitet. Aber dann kam in Ägypten ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Mit heimtückischer Grausamkeit ging er gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen. Keins sollte am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Ich lese mal ab Vers 23 weiter. Als Mose 40 Jahre alt war, erwachte in seinem Herzen ein Wunsch. Er wollte sich um seine Brüder, die Israeliten, kümmern. Einmal sah er, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam ihm zu Hilfe, also dem Israeliten, nicht dem Ägypter, und erschlug den Ägypter. So rächte er das Unrecht. Mose dachte, meine Brüder werden verstehen, dass Gott ihnen durch mich Rettung schenkt. Aber sie verstanden es nicht. Am nächsten Tag kam er gerade dazu, als zwei Israeliten sich stritten. Er wollte Frieden zwischen ihnen stiften und sagte, Männer, ihr seid auch Brüder, warum streitet ihr miteinander? Derjenige, der im Unrecht war, stieß Mose zur Seite und fragte, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa auch totschlagen, so wie gestern den Ägypter? Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und lebte als Fremder im Land Midian. Dort bekam er zwei Söhne. Weitere 40 Jahre später war Mose in der Wüste am Berg Sinai. Da erschien ihm ein Engel in den Flammen eines brennenden Dornbuschs. Mose wunderte sich über das, was er da sah. Er ging näher heran, um es genauer zu betrachten. Da ertönte die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Merkt ihr, wie Stephanus immer wieder auf diese Väter kommt, um ihnen klarzumachen, das ist doch eine Linie. Und Mose zitterte vor Angst und wagte nicht genauer hinzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Ihre Klage habe ich gehört. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Nun geh, ich sende dich nach Ägypten. Stephanus kommentiert das so. Dabei hatten die Israeliten 40 Jahre zuvor Mose abgelehnt und gesagt, wer hat dich zum Aufseher und Richter eingesetzt? Und nun schickte Gott diesen Mose als Aufseher und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. So argumentiert Stephanus. Für Stephanus lässt sich gerade an der Mose-Geschichte am besten ablesen, welche Mühe Gott mit Israels Rettung hat. Ausgerechnet in der Zeit von Mose wird das fehlende Vertrauen Israels besonders deutlich. Immer wieder. Warum haben trotz aller großen Rettungstaten Gottes immer nur wenige wirklich Gott vertraut und gehorcht? Damals sogar so wenige, dass Gott irgendwann so die Nase voll hatte, dass er am liebsten nur noch mit Mose alleine weitergemacht hätte. Und Stephanus unterstreicht hier seine Mahnung, Gottes Rettungsweg doch nur zu akzeptieren und darauf einzugehen, mit einer sehr erstaunlichen Auslegung zum erschlagenen Ägypter durch Mose, schon ganz am Anfang von dessen Wirkungszeit. Wir sind es eigentlich gewohnt, Mose zu kritisieren, weil ein Jähzorn diesen Ägypter platt gemacht hat. Ja, der hatte sich nicht unter Kontrolle und war ausgerastet. Der voreilige Mose hat es versemmelt und das war der Grund, warum es dann noch 40 Jahre gedauert hat, bis Gott endlich sein Volk aus Ägypten holen kann. Und was sagt Stephanus dazu? Die Tötung von diesem ägyptischen Sklaventreiber war ein Rettungszeichen Gottes. Das war ein erstes Rettungszeichen Gottes und das hatte Israel übersehen. Mose hatte zu Recht das Unrecht des Ägypters gerecht. Und das hätte schon der Auftakt sein können zur Befreiung Israels aus Ägypten. Nicht Mose hat es damals versemmelt, sondern ein ungerechter Israelit, der sich gegen Moses als Streitschlichter stellt. Wegen dessen Verpetze beim Pharao musste Mose fliehen und deswegen konnte Gott erst 40 Jahre später mit Mose die Rettung für sein Volk starten. So sieht es Stephanus durch den Heiligen Geist, wie Lukas betont. Und wenn dem so ist, dann haben wir eine ganz wichtige heilsgeschichtliche Deutung dieser Tat von Mose, die man vordergründig als Verbrechen vielleicht sogar einstufen würde. Gott wollte sein Volk befreien und retten. Und das wurde zunächst durch einen Israeliten, also durch die eigenen Leute, verhindert. Und dann kommt Stephanus auf eine messianische Prophetie Moses zu sprechen, die sehr deutlich auf Jesus hindeutet. Vers 36. Mose war es auch, der die Israeliten in die Freiheit führte. Dabei vollbrachte er Wunder und Zeichen, zuerst in Ägypten, dann am Roten Meer und schließlich 40 Jahre lang in der Wüste. Und es war Mose, der zu den Israeliten sagte, Gott wird von deinen Brüdern einen Propheten wie mich für euch berufen. Mose war es auch, der bei der Versammlung der Israeliten in der Wüste auftrat. Damals war er der Vermittler zwischen unseren Vorfahren und dem Engel Gottes. Der Engel sprach zu ihm auf dem Berg Sinai. Mose empfing dort die Worte, die zum Leben führen. Und Mose sollte sie an uns weitergeben. Gott wird einen Propheten wie mich berufen. Also einen, der mindestens so bedeutend ist, wie es Mose war und wie es Mose jetzt für die Ankläger ist. Deshalb hat Stephanus jetzt so weit ausgeholt. Jetzt wird endgültig klar, warum. Gott hat durch das Alte Testament von Abraham an über Jakob, Josef, Mose und dann auch über David und Salomo hinaus eine Linie gezogen, die auf Jesus, den verheißenen Messias, abzielt. Wer von Mose viel hält, der muss diesen langen Schatten Gottes unbedingt sehen. Nur dann wird er Jesus richtig verstehen. Deswegen ist es auch für uns heute so dringend nötig, dass wir auch das Alte Testament lesen und nicht glauben, wir könnten das streichen und dann gleich nur mit Jesus anfangen und weitermachen. Es gibt ja Theologen, die überlegen, ob wir das Alte Testament nicht einfach den Juden überlassen sollten. Und wir Christen sollen einfach nur noch das Neue Testament lesen. Wer nur das Neue Testament liest, das ist die Botschaft von Stephanus, der versteht Jesus nicht. Der versteht den ganzen Plan Gottes nicht. Ja, der baut eine Rinne, die erst in der Hälfte anfängt. Ja. Da kann das Wasser nicht ablaufen. Und schließlich wird Jesus ja nicht nur ein Prophet wie Mose sein, er ist größer als Mose. Weil seine Gemeinde die Erfüllung der Rettungsgeschichte Gottes ist. Deswegen kann sie auch von niemandem gestoppt werden. Auch nicht durch die schlimmste Christenverfolgung. Diesen Schluss müssten eigentlich alle Jesusgegner unter den Juden jetzt endlich ziehen können. Und diesen Schluss müssten auch alle ziehen können, die heute meinen, sie könnten durch Verfolgung von Christen das Rettungswerk Gottes stoppen. Warum? Weil Jesus nicht nur ein Prophet, sondern Gottes Sohn ist. Weil Jesus von Gott in die Welt gesandt wurde, und zwar unmittelbarer als Mose. Jesus setzt die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israels fort, weitreichender als Mose. Jesus rettet grundlegender als Mose. Jesus bringt eine größere Freiheit als die Befreiung aus Ägypten. Das Blut Jesu befreit vor Gottes Gericht nachhaltiger als damals das Passahlamm vor Gottes Gericht rettet. Jesus bestätigte durch göttliche Zeichen seine Sendung deutlicher als Mose. Und Jesus ist der Vermittler zwischen den Israeliten und Gott, so wie Mose der Vermittler war. So sagt es Stephanus. Er ist der Vermittler zwischen den Israeliten und Gott. Ein hoher Priester, der fähiger ist als alle, die Mose damals einsetzen konnte. Jesus baut auch einen Tempel aus geretteten Menschen schöner und größer als die Stiftshütte und ist der Tempel dann Eva. Und schließlich ist Jesus auch das Wort des Lebens. Das Mose gegeben wurde, aber er, Jesus, ist das Wort des Lebens für alle Menschen und nicht nur für Israel. Das menschgewordene Wort Gottes selbst, gewaltiger als die Worte des Lebens, die Moses damals als die Forderung des Gesetzes dem Volk Israel gegeben hat. Jesus hat jetzt Worte des ewigen Lebens. Nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Was für eine Hinführung von Stephanus auf Jesus für gesetzliche Juden damals und genauso für selbstgerechte Skeptiker heute. Stephanus ist nicht nur ein Diakon, der praktisch hilft, er ist auch ein Diakon am Denken. Er war eindeutig geleitet vom Heiligen Geist. Und Stephanus möchte, dass seine Gegner einsehen, dass sie nicht beim Mose stehen bleiben dürfen, sondern zu Jesus Christus finden, der ja auch in die Freiheit vom Gesetz führt, nicht weil er es abgelehnt hat, sondern weil er es erfüllt hat. Und jetzt sollen sie nicht wieder zurück wollen nach Ägypten, wie damals in der Wüste. Vers 39, unsere Vorfahren wollten Mose nicht gehorchen. Sie lehnten sich gegen ihn auf. Und genau das machen die Ankläger von Stephanus jetzt gegen den anderen Retter Jesus. Sie lehnen sich auf und dann spricht er vom goldenen Kalb und so weiter. Und jetzt, liebe Ankläger, wollt ihr wirklich Gottes größten Retter in Frage stellen? Das steckt hinter dieser langen Rede von Stephanus. Wollt ihr, wie Israel damals in der Wüste, Gottes Retter im Stich lassen, jetzt wo Gott sein Volk endgültig und Menschen weltweit retten will? Immer wieder war die Auflehnung gegen Gott da. Immer wieder die Ablehnung seines Rettungsplans. Weil wir müssen aber heute zugeben, dass wir das nicht wirklich ganz logisch verstehen, die ganze Sache mit dem Opfer und dem Kreuz, der Auferstehung, das Blut Jesu für uns. Aber genau darum geht es Gott, darin zu vertrauen. Und das goldene Kalb der Juden, die Stephanus verklagen, ist ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Das blockiert ihr richtiges Verständnis von Gottes Wort und seinem Messias. Ganz wie bei manchen Zeitgenossen heute, die meinen, ja Gott, den kann ich mir noch vorstellen, aber wenn da ein, über den ich verfüge, ja, den spanne ich ein, wenn ich ihn brauche, aber sonst will ich ihm eher nicht folgen. Und Jesus, den brauche ich schon gar nicht, einen, der mich erlösen muss, damit ich zu Gott finden kann. Der passt nicht zu meiner Vorstellung von mir, weil ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Ich kann doch gar nicht so ein schlechter Mensch sein, dass nicht Gott irgendwo ein Auge zudrücken muss. Und dann Stephanus weiter. Da wandte sich Gott von ihnen ab und er erzählt, wie sie andere Götter anbeten und er erzählt auch, wie sie schließlich in der babylonischen Gefangenschaft landen. Gottes letztes Mittel, um sein Volk im Alten Testament zur Besinnung zu bringen, ist ein sehr schlimmes. Es heißt nämlich, Gott wandte sich von seinem Volk ab. Und das muss den Anklägern von Stephanus doch zu denken geben, die so sicher sind, dass Gott auf ihrer Seite steht. Und sie ahnen zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass ihre Sturheit bald noch eine viel schlimmere und längere Zerstreuung der Juden zur Folge haben soll, als die 70 Jahre damals in Babylon. Es wird nämlich der Tempel durch die Römer zerstört werden und sie werden fast 2000 Jahre in alle Welt zerstreut. Als letzte Anspielung von Stephanus aus dem Alten Testament folgt dann noch ein Bezug zum Tempel. Salomo baute Gott ein festes Haus, doch der Höchste wohnt nicht in einem Bauwerk, das von Menschenhand gemacht ist. Deshalb sagt der Prophet, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde ein Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen? An was für einem Ort sollte ich mich da ausruhen? Habe ich nicht mit meiner eigenen Hand die ganze Welt erschaffen? Das ist die letzte Anspielung, die hier mitten ins Schwarze trifft, der von seinem Gegner so hochgeschätzte Tempel. ist nur so viel wert, wie die Anbeter dort den wahren Gott suchen und seiner Botschaft folgen. Der ist nicht da, um irgendwie stolz zu sein auf ein tolles Bauwerk. Wir haben es mit dem BU übrigens versucht nachzubauen als Modell. Und wir haben es hier mal auf unserem Parkplatz abgeschnitten. Der Tempel Salomos hätte auf unseren Parkplatz gepasst. Da soll Gott drin wohnen. Das ist ja schon Salomo angeleuchtet, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dieser Tempel ist auch nur ein Symbol, ein Sinnbild für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Aber er ist noch nicht auf diesen Ort angewiesen, um wirken zu können. Der Tempel ist nur ein schwacher Abklatsch der wahren Größe Gottes. Das hatte schon Salomo begriffen. Und deswegen müsste es den Juden einleuchten, dass sie nicht zu viel Wert auf diesen Tempel legen, sondern auf den Gott, der ihn damals bauen ließ. Und jetzt dreht Stephanus den Spieß endgültig um und geht zum Frontalangriff über. Er nennt sie Starrköpfe. Ihr seid nicht am Herzen beschnitten und eure Ohren sind taub für Gottes Stimme. Ständig widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist. Ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Gab es jemals einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Stets haben sie die getötet, die das Kommen des Gerechten, also das Kommen Jesu, vorausgesagt haben. Und jetzt seid ihr zu Verrätern und Mördern an ihm geworden. Jetzt kommt er direkt auf Jesus zu sprechen. Und dass sie dafür gesorgt haben, dass er am Kreuz stirbt. Dabei habt ihr das Gesetz sogar durch Vermittlung von Engeln empfangen, aber ihr habt es nicht befolgt. Ihr Starrsinn verhindert ihre Einsicht und Umkehr. Und was ist ihre Reaktion? Statt dass sie diese Ermahnung jetzt nutzen und sagen, Mensch, sind wir blind gewesen, rasten sie komplett aus. Ja, vor Wut knirschen sie mit den Zähnen, so heißt es hier, und sie bringen Stephanus um. Und er sieht dann den Himmel offen stehen, während er gesteinigt wird. Sie trieben ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus zum Herrn: Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Dann sank er auf die Knie und rief laut: Herr, rechne ihm diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Was für eine klare Haltung. Was für ein mutiges Plädoyer für Jesus. Was für ein Mann, der mit mutigen Worten mit seinem Leben für Jesus einsteht. Was für ein Vertrauen und was für eine himmlische Perspektive, noch während der Hinrichtung. Und selbst Stephanus' letzte Bitte zeigt dann noch einmal die Macht des Heiligen Geistes, von dem er erfüllt ist, weil sein letztes Gebet, die Bitte für seine Feinde, wird ausgerechnet für Paulus erhört, der dabei steht und gefallen in seinem Tod hat. Und dieser Jesus wird Paulus vom schlimmsten Gegner zu einem seiner größten Missionare machen. Und er wird die Verfolgung der Gemeinde in eine Ausbreitung der Gemeinde verwandeln. Mich lehrt die Rede von Stephanus, dass es das Größte ist, diesem Herrn, diesem Jesus zu dienen, ob mit ganz praktischer Hilfe oder mit Worten der Wahrheit. Und wenn es Widerstand gibt, dann erst recht. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir denken oft viel zu klein von dir. Wir ordnen dich ein in unsere Denksysteme. Wir ordnen dich ein in unsere Vorstellungskraft. Oder unterstellen es irgendwelchen Menschen in der Antike, die noch nicht ganz den Durchblick hatten, dass sie was über dich aufgeschrieben haben, was nur ihrer Fantasie entspringt. Und dabei liegen wir komplett falsch. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast von Anfang an deinen Rettungsplan verfolgt, durch dein Volk Israel, durch Jesus Christus. Und du wirst es zu Ende bringen. Auch gegen alle Widerstände dieser Zeit. Davon sind wir überzeugt und beten dich dafür an. Amen.